Ja, ich werde heute auch am Pfingstsonntag in der Predigtreihe des Epheserbriefs bleiben. Und ich fand es spannend, als ich mir das so angeschaut habe, dass ich damit den Text gar nicht irgendwie verbiegen muss. So nach dem Motto, Pfingst um jeden Preis. Man findet es ja überall. So. Das Thema wird sein, Altkleidersammlung für Christen, da komme ich gleich noch zu. Und dabei geht es um den Text aus Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Und mitten in diesem Text, da befindet sich eine Aussage, auf die ich in der Predigt selber gar nicht so richtig eingehe, die aber im Rahmen des Pfingstfestes eine riesengroße Rolle spielt. Es ist die Aussage aus Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Also manche sind ja der Meinung, dass wir viel größere Chancen hätten als Christen, den Heiligen Geist getauft zu werden, wenn wir einfach mehr über den Heiligen Geist wüssten. Wenn mehr über ihn gepredigt würde, wenn der Heilige Geist mehr thematisiert würde und so weiter. Was nicht heißt, dass das schlecht wäre. Dass man nichts über den Heiligen Geist zu wissen braucht, im Gegenteil. Je mehr, desto besser. Je mehr man über den Geist, über Jesus, über den Vater weiß, desto enger kann die Beziehung werden. Also das ist es nicht. Aber in dem Zusammenhang, auch mit diesem Satz, da stelle ich mir die Frage oder habe mir die Frage gestellt. Ich stelle sie mal an euch. Seid ihr gerne mit Menschen zusammen, die euch immer wieder verletzen? Das sind rhetorische Fragen, ne? Seid ihr gerne mit Menschen zusammen, die euch immer wieder enttäuschen? Seid ihr gern mit Menschen zusammen, die nicht auf euch hören, die nur das machen, was sie selber wollen? Ich glaube nicht. Und aus dem Bibeltext für die heutige Predigt und auch aus anderen Texten der Bibel meine ich zu erkennen, dass es dem Heiligen Geist genauso geht. Er möchte viel lieber Gemeinschaft haben mit Menschen, die seine Liebe erwidern. Er möchte mit Menschen zusammen sein, die auf ihn hören. Die tun, was er sagt. Und deshalb denke ich, dass das heutige Thema eins genau fürs Pfingstfest ist. Ein Thema, bei dem es darum geht, den eigenen Glauben, das eigene Verhalten gegenüber dem Heiligen Geist, gegenüber anderen Menschen zu prüfen. Vielleicht öffnet das ja eine Türe, durch die der Heilige Geist in dein Leben kommen könnte. Frei nach dem Motto, Jesus hat es ja mal gesagt in seinen Sendschreiben an die sieben Gemeinden, Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand das Klopfen hören wird, beziehungsweise meine Stimme hören wird, sagt er, und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist also auch ein Wort, das an Nachfolger Jesu gerichtet ist, nicht an solche, die Jesus noch nicht kennen. So nach dem Motto, jetzt macht endlich eure Tür auf, dass Jesus auch rein kann. Spannend ist, dass das Jesus zu Nachfolgern Jesu sagt. Der Heilige Geist klopft heute Morgen an. Vielleicht könnte die Predigt ein Türöffner sein. Altkleidersammlung für Christen. Kleider machen Leute, so hieß die Predigt letzten Sonntag. Die hat sich mit dem Text befasst, der direkt davor kam, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und damals, ist ja schon ewig her, ne? Damals, da ging es um die Aufforderung des Paulus, den alten Menschen, was soll man mit dem machen? Ausziehen. Den neuen Menschen anziehen. Und ich denke, jeder von uns hat mal alte Kleider abgelegt, aussortiert. Was macht man dann damit? Heutzutage steckt man sie in den Müllsack, so lange, bis genügend Kleider zusammengekommen sind. Und dann bringt man sie zu einem Container, der direkt dafür aufgestellt worden ist, um Kleider zu sammeln. In früheren Zeiten, als ich noch jung und hübsch war, da gab es dazu eine sogenannte Altkleidersammlung. Also zumindest auf unserem Dorf. Im Online-Lexikon Wikipedia kann man dazu Folgendes lesen. Eine Altkleidersammlung ist das organisierte Einsammeln, darauf kommt es mir an, das organisierte Einsammeln von gebrauchter und ungebrauchter Kleidung, Schuhen und anderen Textilien durch einen gemeinnützigen Verein oder gewerbliche Sammler. Also bei dieser Beschreibung aus Wikipedia, da kommt es mir besonders auf diese Feststellung an, dass es um ein organisiertes Einsammeln geht. Wer an seinen Kleiderschrank geht, der wirft ja nicht wahllos irgendwelche Kleider raus, sondern er schaut sich an, was gefällt mir noch, was passt mir noch oder vielleicht mal wieder, je nachdem. Oder ziehe ich es auch irgendwann mal vielleicht noch an. Und in dem Sinn möchte ich diese Worte heute von Paulus verstanden wissen, die er an die weltweite Christenheit richtet. Wir sind ja am Ende dieses vierten Kapitels immer noch dabei, den alten Menschen abzulegen, den neuen anzuziehen. Wenn allerdings der Kleiderschrank voll ist, wenn alle Plätze bereits belegt sind, dann kann nichts Neues dazukommen. Nur wer bereit ist, Alte zu entsorgen, der hat Platz für Neue. Und auch für unser geistliches Leben heißt es, nur wer bereit ist, den alten Menschen zu entsorgen, der hat Platz für den Neuen. Und vor diesem Hintergrund lesen wir jetzt diesen Bibeltext aus Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir haben immer noch vor Augen, dass es darum geht, den alten Menschen abzulegen, den neuen anzuziehen. Um nichts anderes geht's, wenn wir jetzt uns diese alten Kleider mal ein bisschen genauer anschauen, die Paulus uns zur Betrachtung vorschlägt, bevor wir sie dann in die geistliche Altkleidersammlung geben. Da sollten sie ja hin. Es sind insgesamt 7 Stichworte, die in diesem Text erwähnt werden. Lüge, Zorn, Diebstahl, Geschwätzigkeit, Betrübnis, verschiedene Bosheiten, ich erkläre nachher noch, warum das unter einem Stichwort steht, und mangelnde Vergebungsbereitschaft. Entschuldigung. Interessant ist für mich, dass es 7 Stichworte geworden sind. Das war von mir nicht so geplant, aber das fand ich dann spannend, dass es letzten Endes 7 waren. 7, das ist ja so ein Symbol in der Bibel für Vollkommenheit. Es begegnet euch von vorne bis hinten, die Zahl 7. Und wenn ihr mal die Offenbarung durchlest, ich habe mir sagen lassen, ich glaube, über 50 Mal geht es um die Zahl 7 in der Offenbarung. Also es ist eine ganz fantastische Geschichte. Es gibt 7 Schöpfungstage, wenn ihr auf der Menorah zählt. 1, 2, 3, 4, es sind 7, wenn es eine richtige ist. Wenn es nur 6 sind, ist es eine falsche, bei 8 auch. Es gibt 7 Feste Gottes im Alten Bund. Es gibt 7 Wochen von Ostern bis Pfingsten. Ist auch interessant. Und so weiter. Vielleicht, dachte ich mir, möchte Paulus uns mit diesen 7 Stichworten etwas sagen. Nach dem Motto, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Also wenn es darum geht, den alten Menschen abzulegen, macht einfach ganze Sache. Legt alles ab, ohne dabei Kompromisse zu machen. Ja, natürlich, ich habe ihm das jetzt in den Mund gelegt, dem Paulus, klar. Habe das so ein bisschen zusammengebastelt. Ja, richtig. Aber wenn ich so den Zusammenhang des Textes sehe, meine ich nichts anderes erkennen zu können, als dass der Apostel einfach ganze Sache machen möchte, ohne Kompromisse. Und in diesem Sinn kann und muss es uns darum gehen, als Nachfolger Jesu alles abzulegen, was nicht zu diesem neuen Leben passt, das uns Jesus geschenkt hat. Es geht um nicht weniger als um alles oder nichts. Und dennoch werden wir uns jetzt die einzelnen Dinge mal ein bisschen genauer anschauen. Und wir beginnen damit, dass Paulus möchte, dass wir die Lüge ablegen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Bevor ich da eintauche in dieses Stichwort, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wer die Empfänger sind, an die Paulus diese Worte gerichtet hat. Zunächst einmal sind es natürlich die Nachfolger Jesu, die zur damaligen Zeit in Ephesus und in den Städten in Kleinasien gewohnt haben. Dieser Brief ist ja ein Rundschreiben, der an alle Gemeinden gegangen ist im geografischen Raum von der heutigen Türkei in etwa. Und zum Schluss kam er dann nach Ephesus. Und dort wurde er aufbewahrt. Und deshalb geht man davon aus, dass er die Überschrift bekam an die Epheser. Aber weil es ein Rundschreiben ist, lesen wir es eben jetzt auch hier und heute. Und damit sind die Worte an dich und mich persönlich gerichtet. Und auch dabei ist es wichtig, die Worte so persönlich wie möglich zu nehmen, sie dann aber auch nicht zu persönlich zu nehmen. Ja, was jetzt? Ich glaube, dass Paulus mit diesen Worten nicht jeden Nachfolger Jesu der Lüge und des Zorns oder des Diebstahls oder was bezichtigen möchte. Das glaube ich nicht. Aber dennoch möchte er sagen, dass die Nachfolger Jesu zumindest nicht davor gefeit sind, dass ihnen das passieren kann. Dass sie zornig sein können, dass sie stehlen können, dass sie geschwätzig sein können und so weiter. Auf die Einzelheiten kommen wir ja gleich noch. Also niemand lehne sich zurück und sage, boah, sowas kann mir nicht passieren. Dazu hat Paulus ja mal an einer anderen Stelle gesagt, in 1. Korinther 10, wer meint, der stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. In diesem Zusammenhang weist er auf das Volk Israel hin und nimmt es als warnendes Beispiel für alle Nachfolger Jesu. Die Israeliten wussten es eigentlich besser und sind trotzdem immer wieder auf die Nase gefallen. Das heißt, es ist vermutlich gar nicht verkehrt, sich die Ausführungen über diese einzelnen Stichworte zumindest mal anzuhören, damit man nicht hinterher unversehens auf der Nase liegt. Und nicht nur bei diesem ersten Stichwort finde ich es angenehm, sehr angenehm, dass Paulus seinen Briefempfängern nicht nur auf die Finger klopft, so nach dem Motto, jetzt lass es halt, jetzt mach's nicht mehr, sondern dass er auch Alternativen aufzeigt, wie mit dem umgegangen werden kann, was zumindest schief laufen kann im Leben. Wie ist denn das mit Gewohnheiten? Also von den schlechten Gewohnheiten wissen wir es ja meistens viel besser als von den guten Gewohnheiten. Man hat ja den Eindruck, dass man die schlechten Gewohnheiten gar nicht mehr richtig los wird, ne? Und wenn man gedacht hat, ja, jetzt sind sie besiegt, dann kommen sie an irgendeiner Ecke wieder vorgekrochen und sind wieder da. Aber das ist mit den guten Gewohnheiten auch so. Das ist toll. Auch die wird man nicht mehr so schnell wieder los, wenn man sie mal hat. Das ist doch super. Psychologen sagen, dass etwas zu einer Gewohnheit werden kann, wenn man es 21 Tage lang hintereinander jeden Tag praktiziert. Also das trifft wahrscheinlich nicht auf alle Gewohnheiten zu. Manche werden den länger brauchen, aber es ist ein überschaubares Ziel. 21 Tage, das sind doch bloß 3 Wochen. Jetzt war gerade Neujahr. Jetzt sind wir Mitte Mai. Was sind dann 3 Wochen? Geh doch schnell. Und jetzt stell dir vor, du möchtest dir angewöhnen, nur noch die Wahrheit zu sagen. Oder zumindest nicht zu lügen. Es ist meines Erachtens ja nicht gelogen, wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt. Sofern man damit nicht schon wieder eine Lüge verbreitet. Ja, muss man vorsichtig sein. Ja. Also stell dir vor, du möchtest wie von Paulus vorgeschlagen von heute an nicht mehr lügen. Dann versuche nicht krampfhaft nicht zu lügen. Das klappt nicht. Bleib einfach bei der Wahrheit. Das klappt. Und wie ist es mit Notlügen? Rückfrage, hast du schon mal ohne Not gelogen? Also ich denke, Menschen lügen nur, wenn sie in Bedrängnis kommen, dadurch, dass weil die Wahrheit vielleicht schmerzlich ist oder weil sie teuer wird oder vielleicht peinlich. Und dann lügt man halt. Notlüge nennt man es dann. Darf man? Puh. Also hat sich schon erübrigt. Und warum sollen wir die Wahrheit reden? Paulus hat uns auch das nicht vorenthalten. Er hat gesagt, weil wir untereinander Glieder sind. Also mit den Christen bin ich eine Familie, mit denen rede ich die Wahrheit. Und die anderen, naja, kann Kann man mal eine Lüge rauslassen, oder? Nein, kannst du nicht. Denn es geht nicht um die Heiligen in Christus, sondern Paulus spricht hier von deinem Nächsten. Und so wie wir von Jesus aufgefordert werden, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das gilt auch für alle, so werden wir von Paulus hier dazu aufgefordert, rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und deshalb haben sie das Recht, nicht belogen zu werden, sondern dass sie ehrlich und wahrhaftig behandelt werden, weil wir untereinander Glieder sind. Das Gleiche gilt, wenn wir uns dem nächsten Stichwort zuwenden. Auch hier wird der Kreis derer, die es betrifft, nicht auf die Gemeinde Jesu beschränkt, sondern von dem ausgehend, was wir jetzt gerade gehört haben, sollen wir gegenüber allen Menschen unser Temperament im Griff haben, wenn es darum geht, den Zorn abzulegen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Es ist anzunehmen, dass Paulus diese Aufforderung aus einem Abendgebet des Königs David abgeleitet hat. War ja Pharisäer, Paulus, Schriftgelehrter, kannte sich aus in den Schriften. Und im Psalm 4, Vers 5 ist zu lesen, zürnt ihr, so sündigt nicht, redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Das hebräische Wort für zürnen bedeutet eigentlich sich aufregen. Habt ihr euch schon mal aufgeregt? Nein. Oder doch? Aber dann wisst ihr ja, warum Paulus hier uns auffordert, dabei nicht zu sündigen. Mit dem Wort sündigen, da bezeichnet die Bibel ja einen Vorgang, bei dem ich mich dem Einfluss Gottes entziehe. Ich habe ja schon mal dieses Bild gebraucht, das es in der griechischen Sprache gibt, von einem Bogenschützen, der mit seinem Bogen auf eine Zielscheibe zielt, abfeuert und das Ziel verfehlt. Das ist Sünde. Er verfehlt das Ziel Gottes. Er wendet sich von Gott ab. Er setzt sich über sein Wort, über sein Gebot hinweg. Er kehrt ihm den Rücken zu. Deshalb dieser Rat von König David, wenn du dich aufregst oder aufregen möchtest oder was auch immer, dann poltere nicht einfach los, sondern atme tief durch, geh in dich und wende dich an Gott. Such das Gespräch mit Gott. Sonst kann das passieren, vor dem Paulus an dieser Stelle warnt. Er sagt, gebt nicht Raum dem Teufel. Das sieht zunächst so aus wie so eine allgemeine Aufforderung, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Wenn wir uns aber bewusst machen, was geschieht oder geschehen kann, wenn wir uns aufregen, dann merken wir bald, dass wir uns durch diese Aufregung sehr schnell von Gott abwenden können. Und dort, wo Gott verdrängt wird, bekommt das Entgegengesetzte einen Platz. Kann es Fuß fassen. Wo Gott keinen Raum hat, wird der Teufel versuchen, es einzunehmen. Es gibt auf dieser Welt kein Vakuum, so religionsfreie Zone oder so irgendwas. Martin Luther hat für diese Tatsache zu seiner Zeit das Bild von einem Pferd verwendet. Typisch Luther halt. Und er hat gesagt, der Mensch und sein Wille ist wie ein Pferd, das ständig geritten wird. Und zwar ständig. Entweder es wird vom Teufel gelenkt und geritten, und damit wollte er nicht sagen, dass diese Menschen dann besessen sind, sondern eben gelenkt von den Gedanken dieser Welt, von dem, was dem Teufel so wichtig ist. So ein gottloses Leben, das wollte er damit ausdrücken. Oder es wird von Gott geritten und gelenkt, damit es auf seinen Wegen gehen kann. Es gibt nur entweder oder. Das war dem Luther wichtig. Dazwischen nichts, auch wenn Menschen das so gerne oder gerne so hätten. Wenn also der Zorn deine Beine hochgekrochen kommt, das merkst du ja, normalerweise, dann wird es höchste Zeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Dann wirst du dich auch wieder abgeregt haben, bis die Sonne untergeht. Das klappt. Wer sich an diese Regel nicht hält, da wird die Nacht vermutlich mit nicht so viel Schlaf angefüllt sein. Man bewegt die Sachen dann alle so hin und her. Und Verbitterung droht letzten Endes. Dann lieber innehalten, dreimal Luft holen, sich eines Besseren besinnen. Und wenn wir ehrlich sind, in welchen von den vielen Fällen lohnt es sich denn überhaupt, sich aufzuregen? Das heißt, wir können es eigentlich lassen, bevor uns Gesundheit und Lebenszeit abhanden kommt, denn das geht damit auch einher. womit wir beim nächsten Stichwort wären, Diebstahl ablegen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit dem Bedürftigen abgeben kann. Das sind natürlich Worte, die sehr gut in die damalige Situation passen. Da gab es ja in all den großen Städten öffentliche Märkte. Und da war es gang und gäbe, dass man am Markt stand, irgendwas hat mitgehen lassen. Das gehörte einfach irgendwie dazu. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch solche Leute, die mit Diebstahl ihren Lebensunterhalt verdient haben. Heißt das jetzt, dass wir das getrost ablegen können? Abhaken? Geht uns nichts an? Also in Bezug auf diejenigen, die vielleicht ihren Lebensunterhalt mit Diebstahl verdienen, denke ich, wir können es abhaken. Sollte ein berufsmäßiger Dieb unter uns sein, kann er die Worte getrost wörtlich nehmen? Okay, war ein Spaß. Aber abhaken können wir es nicht. Also wenn ich da an mich selbst denke, ich bin in meinem Leben immer wieder versucht gewesen, an meinem Arbeitsplatz etwas mitgehen zu lassen. So mal ein Kugelschreiber, bisschen Kopierpapier, eine Schraube, irgendein kleineres Werkzeug. Ich war ja sowohl im Handwerk als auch im Büro tätig. Ein Tesafilm. Die Dinge sind ja so klein. Manchmal steckt man sich so aus Versehen ein. Ich meine, blöd. Und bis man sich versieht, sind sie in der Hosentasche, der Vespertasche oder welcher Tasche auch immer. Ah ja, mein Chef wird sich das schon leisten können. Ja, kein Problem. So ein Kuli. Oder wenn man in der Kasse im Supermarkt zu viel rausbezahlt bekommt, boah, das ist doch in der Kalkulation des Supermarkts längst drin. Kann ich doch mitnehmen, die 50 Cent, den 1 Euro oder was auch immer. Nein, ich persönlich habe sowas noch nicht gestohlen, falls sich das jemand jetzt gefragt hat. Aber die Versuchung war extrem groß. Immer. Was ich allerdings schon getan habe. Ja, jetzt muss es raus, ne? Ich habe Menschen schon ihre Zeit gestohlen. Ich habe Menschen schon unnötig Nerven gekostet und habe ihnen damit ihre Gesundheit gestohlen. Und das meine ich jetzt gar nicht witzig. Das ist ernst. Ich war rücksichtslos und habe Menschen damit die Chance gestohlen, vielleicht geistlich zu wachsen oder einen persönlichen Vorteil aus einer Situation ziehen zu können, die sie gehabt haben. Wichtig ist, dass es in diesem Zusammenhang nicht nur um Dinge geht wie Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Verbrechen. Und das, was Paulus hier beschreibt, das kann auch nicht unter die Kategorie Kavaliersdelikte abgehakt werden, sondern es ist Sünde, über die wir nachdenken müssen und die wir ablegen können. Beziehungsweise Paulus spricht hier sogar ein Ziel an, das wir durch engagierte und ehrliche Arbeit erreichen können. Wir können Menschen mit dem segnen, was wir von Gott bekommen haben, indem wir es ihnen eben nicht vorenthalten, sondern geben. Es vorzuenthalten, das wäre eine Art Diebstahl. Wir werden von Gott gesegnet, um andere zu segnen. Das ist das Ziel. Diese Aussage nehme ich mit aus diesem Text. Wir werden gesegnet, um andere zu segnen. Gott hat mir Möglichkeiten gegeben, Fähigkeiten, Gaben, Besitz, damit ich sie zum Segen für andere einsetze. Das ist das Ziel. Es gibt keinen anderen Grund für Gottes Segen. Keinen. Natürlich dürfen wir selbst den Segen auch genießen. Klar, wenn uns Gott die Möglichkeiten gibt, ein Haus zu bauen, klar, kann man sagen, nö, ich muss ihm alles weggeben. Nein, das wäre falsch. Ganz bestimmt nicht. Wir dürfen es auch genießen. Aber menschlicher und materieller Segen ist nicht für uns selbst. Er ist gedacht, um andere zu segnen. Denen davon abzugeben, die nicht so viel haben. Und das gilt auch für Charakter, für Persönlichkeit, für geistliche Reife, für Erfahrung. Wir werden gesegnet in unserem Leben, mit unserem Leben, durch unser Leben, um andere zu segnen. Und weil das auch für unsere Worte gilt, wenden wir uns dem Nächsten zu, Geschwätzigkeit ablegen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Also die Worte schlagen genau in die gleiche Kerbe wie die eben. Das Ziel unseres Verhaltens ist nicht in erster Linie, dass wir uns besser fühlen, sondern dass Menschen gesegnet werden, die uns umgeben. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, Freizeit, Gemeinde, Hobby, Spaß, Zeitvertreib, wo auch immer. Andere sollen gesegnet werden. Nur, was ist gut? Was meint Paulus hier mit gut? Was erbaut denn den anderen? Und welche Worte sind denn notwendig, damit andere gesegnet werden? Wir kennen ja dieses Zitat der Schwaben. Nichts gesagt ist genug gelobt. Also das ist ein Verhalten, dem ich in meinem Leben unzählige Mal begegnet bin. Ohne dass ich Menschen unterstellen möchte, dass sie sich das Verhalten vorgenommen haben. Aber sie sind halt, wie sie sind. Im Großen und Ganzen habe ich deshalb nur zwei Tipps, wenn es um Worte geht. Erstens, überleg dir, was dir selbst gut tun würde. Überleg dir, welche Worte du selbst gerne hören würdest. Überleg dir, welchem Verhalten du gerne begegnen würdest, egal in was du tust. Egal. Und dann, wenn du weißt, was ich brauche, persönlich, wenn du weißt, was du brauchst, was ich brauche, wenn du weißt, was du brauchst, dann, und das finde ich wichtig, dann pack noch ein richtiges Pfund Liebe drauf und noch Freundlichkeit und dann bringst du deinem Nächsten und ich glaube, er wird es nicht ablehnen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er wird es annehmen. Und zweitens, tu nichts und sage nichts, was du in Gegenwart dessen nicht auch tun oder sagen würdest, über den du gerade reden möchtest. Das finde ich ganz wichtig. Dass wir dabei bei der Wahrheit bleiben, das haben wir ja eben geklärt. Dieses Verhalten wird sicher auch dem Heiligen Geist gefallen, das glaube ich. Und damit sind wir bei dem nächsten Stichwort. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Ich denke, es steht außer Frage, dass wir Menschen von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist in einer Weise geliebt werden, die mit menschlicher Liebe nicht zu vergleichen ist. Ein paar Verse weiter ist von der Liebe Gottes die Rede, die unvorstellbar Großes getan hat, um uns Menschen zu erlösen, zu befreien und heil zu machen. Und weil diese Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen von uns so grandios groß ist, deshalb ist es auch möglich, den Heiligen Geist zu betrüben. Oder anders übersetzt, ihn traurig zu machen. An dieser Stelle wird uns also ein zweites Ziel vor Augen gemalt, warum wir uns um die alten Kleider unseres Menschseins kümmern müssen. Es geht zunächst dazu darum, dass wir andere Menschen dadurch segnen können, wenn wir den alten Menschen ablegen, den neuen anlegen. Das ist das Erste gewesen. Und das Zweite ist, dass wir dem Heiligen Geist ganz sicher eine Freude bereiten, wenn wir uns an den Worten ausrichten, die er uns zum Leben mitgeben möchte. Auch das, was wir heute hören im Epheserbrief. Ich denke, hier hält sich Paulus auch an seine eigenen Ratschläge. Zwischen all den negativen Dingen, die wir als Nachfolger Jesu ablegen sollen, sagt er uns hier Worte, die eine Motivation sein sollen, bei diesem Ablegen einfach dran zu bleiben, weiterzumachen. Denn wenn wir uns jetzt noch die letzten beiden Stichworte anschauen, dann wird es ja nicht unbedingt leichter mit dem Ablegen. Aber wir bleiben dran, wenn es jetzt darum geht, um Bosheiten abzulegen. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Für Bosheit oder anders übersetzt, Verderbtheit, Perversion, Feindseligkeit oder Schlechtigkeit, da steht im Griechischen ein spannendes Wörtchen. Kakia. Wir verwenden das im Deutschen etwas anders, wenn wir das ausdrücken möchten. Deshalb muss ich zu Kakia nicht viel sagen. Hier seht ihr Misthaufen, die zwei Hähne sind drauf. Das Wort sagt selbst schon alles aus. Und deshalb war ich so frei, die Worte, die davor stehen, Bitterkeit, Grimm, Zorn hatten wir sowieso schon, aber Geschrei und Lästerung, alles unter Bosheit zusammenzufassen. Unter Bosheiten zusammenzufassen. Die Schwierigkeit in dieser Stelle ist ja nicht, dass man jemanden davon überzeugen müsste, dass das bösartig ist, was da steht, oder schlecht ist, was da steht. Da muss man, glaube ich, niemanden dafür überzeugen. Die Schwierigkeit besteht darin, festzulegen, wann das anfängt. Wann fängt denn Bitterkeit an? Wann Wut? Wann fängt denn Verleumdung an? oder Lästerung? Wann beginnt denn das? Das sind ja die Messinstrumente der Menschen ganz unterschiedlich kalibriert. Die empfinden das ja ganz anders, jeder so, wie er halt gestrickt ist. Für den einen, da ist es so ein bisschen Aufregung gewesen. Und der andere ist durch diesen Wutanfall, den er gerade erlebt hat, zutiefst verletzt. Und für beide ist es aus ihrer Sicht ja richtig. Kannst du nicht sagen, jetzt macht ihr mal, also jetzt habt ihr mal nicht so, war da bloß ein bisschen Aufregung. Was machen wir also damit? Am besten, wir versuchen nicht, unser eigenes Verhalten schön zu reden, sondern es von der Heiligen Schrift, vom Heiligen Geist beurteilen und einordnen zu lassen. Das nennt man Kalibrieren. Da gibt es ein externes Messgerät, das die internen Messinstrumente einstellt. Das ist Kalibrieren. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, denn ich bin davon überzeugt, dass wir als Nachfolger Jesu ganz bestimmt gewillt sind, auch in diesen Dingen dem Heiligen Geist eine Freude zu machen. Und Gleiches gilt es für das letzte der 7 Stichworte, wenn nicht sogar das Wichtigste, Vergebungsbereitschaft. Mangelnde Vergebungsbereitschaft ablegen, nicht Vergebungsbereitschaft ablegen, bloß nicht. Die mangelnde, die. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, müsste man sagen, seid untereinander sanft, angenehm und weichherzig und vergebt einer dem anderen so gnädig, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das hat doch was von Wellness für die Seele, oder? Ich denke, hier liegt auch ein Schlüssel verborgen für eine familiäre Atmosphäre in der Gemeinde. Warum? Wir leben in einer Gesellschaft, die von Leistung geprägt ist. Das ist einfach so. Da muss man nicht drauf schimpfen, sondern das ist so. Manche nennen sie auch Ellbogengesellschaft. Von Kindheit an hat uns das viel mehr geprägt, als uns vielleicht als Nachfolger Jesu lieb ist. Aber es ist dennoch so, denn wir sind nun mal Kinder unserer Gesellschaft, auch wenn wir Kinder Gottes sind. In einer Ellbogengesellschaft, da arbeitet jeder für seinen eigenen Profit. Manche gehen dafür aber auch über Leichen. Das bedeutet, in unserer Gesellschaft hast du eigentlich lauter Konkurrenten, wenn nicht sogar Gegner. Immer musst du auf der Hut sein, dass nicht irgendwo einer um die Ecke kommt, dich von Drohnen stoßt, deine Beförderung verhindert oder dein Erfolg oder was auch immer, dir ein Bein stellt. Und wie ist das in der Gemeinde Jesu? Wie ist das im CZG hier in Günzburg? Eigentlich sollte es da ja anders sein. Aber wir sind eben auch Kinder unserer Ellbogengesellschaft. Wie wäre es, wenn wir zukünftig einfach davon ausgehen, dass die anderen in der Gemeinde keine Gegner sind, keine Konkurrenten sind, dass wir nicht mit ihnen in Konkurrenz treten müssen, mit unseren Gaben, Fähigkeiten, mit unseren Diensten, was auch immer, wenn wir denn dienen. Wie wäre es, wenn wir annehmen, dass der andere uns mag? Auch wenn er ein bisschen schräg guckt vielleicht. Dass der andere sanft ist und angenehm und weichherzig, auch wenn er vielleicht mal ein bisschen poltert. Dass es einfach so ist. Nicht uns was vormachen, nicht rosarote Brille, sondern einfach mal sagen, ja, das ist so. Ich nehme es mal nicht an, dass der andere der Gegner ist. Ich fand das so spannend. Ich habe das bei meiner Ausbildung zum Soldat gelernt, so zu denken. Da hat man mir gesagt, in der Menschenführung gehen Sie so lange vom Guten im anderen aus, bis er Sie vom Gegenteil überzeugt. Das finde ich toll. Das ist es, ja. Dass der andere es gut mit mir meint, dass der andere sanft ist, dass er kein Gegner ist, kein Konkurrent, bis er mich vom Gegenteil überzeugt. Ja, dann hat er mich ja davon überzeugt. Okay, dann ist das halt so. Was nicht heißt, dass ich dann so sein muss. Also wie wäre es, wenn wir in der Gemeinde diesen Leistungsgedanken einfach beiseite legen könnten, auch wenn wir natürlich unser Bestes geben in dem, was wir tun. Wir wollen unser Bestes geben für Jesus, aber dazu muss ich nicht immer besser sein als der andere, weiter sein als der andere, mehr können als der andere und so weiter. Das muss damit nicht einhergehen. Ich glaube, dann würde nicht mehr so viel geschehen, was vergebungswürdig wäre. Aber selbst dann könnten wir uns in sanfter und weichherziger Art begegnen und einander um Vergebung zu bitten. Und das brauchen wir. Auch in der schönsten Atmosphäre kann es vorkommen, dass Menschen sich kränken oder verletzen. Das kommt einfach vor. Was passiert aber, wenn diese Konflikte nicht gelöst und nicht bewältigt werden? Die Kränkung bleibt bestehen. Der Konflikt schwelt weiter. Und damit bleiben wir nicht positiv, sondern negativ aneinander gebunden. Denn wir sind immer aneinander gebunden. In der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann hat er sie Menschen miteinander verbunden. Wir sind untereinander Glieder, haben wir vorhin gehört. Wir sind miteinander verbunden. Es ist die Frage, sind wir positiv miteinander verbunden oder negativ? Das können wir entscheiden durch unser Verhalten. Jesus hat diese Sache mit der Vergebungsbereitschaft nicht deshalb mit Gericht und Strafe verbunden, weil er uns damit das Leben schwer machen wollte, sondern weil er weiß, dass es uns selbst zur Freiheit führt, wenn wir im Konfliktfall aufeinander zugehen, uns voreinander demütigen und uns dann in gnädiger Weise Vergebung zusprechen. Und das ist wichtig, ganz wichtig. Und manchmal, okay, ich bin auch schon auf Menschen zugegangen, wo ich wusste, eigentlich wäre ich nicht dran mit um Vergebung bitten, aber ich möchte eigentlich, dass es wieder gut wird. Und dann muss man halt mal so ein bisschen drunter gehen und auf Menschen zugehen und sagen, du, es tut mir leid, dass das passiert ist. Bitte vergib mir. Und dann müssen wir einander zusprechen, ja, ich vergebe dir. Das müssen wir einander sagen. Nicht davon ausgehen, ja, ist okay. Bitte mach dich. Ich vergebe dir. Das ist so wichtig, denn was wir auf Erden binden werden, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was wir auf Erden lösen werden, das wird auch im Himmel gelöst sein. Ich vergebe dir heißt, ich löse dich. Und wir sind wieder gut, positiv miteinander verbunden. Also lasst uns es nicht vergessen, einander auch zuzusprechen. Ich vergebe dir. Und nicht zum anderen, du, ich entschuldige mich für das, was... Du kannst dich nicht entschuldigen. Du kannst um Entschuldigung bitten. Und der andere spricht sie dir zu. Auch das ist wichtig. Wir werden im nächsten Abschnitt zu Beginn von Kapitel 5 sehen, dass Paulus das alles mit einem Leben in der Liebe Gottes verknüpft. Und deshalb kam ich drauf, das auch als Schlüssel für eine familiäre Atmosphäre in der Gemeinde einfach zu sehen. Wenn wir einander in Sanftmut und Liebe begegnen, werden wir in Freiheit und Frieden aneinander gebunden sein. Und das wird ein Segen sein für andere Menschen. Das ist das Ziel Nummer 1 für die Altkleidersammlung für Christen. Und es wird dem Heiligen Geist eine Freude bereiten. Und deshalb lasst uns dranbleiben, den Schrank aufzuräumen, damit Neues darin Platz findet. Jesus ruft dir heute zu, Pfingsten. Auch wenn ich das Wort jetzt nicht so oft gebraucht habe, es ist trotzdem Pfingsten heute. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Nun liegt es an dir, wie du heute auf dieses Klopfen, je nachdem in welcher Art Jesus bei dir anklopft, reagieren wirst. Ich wünsche es jedem von uns, dass wir erleben, was Jesus verheißen hat. Dass er kommt, dass das Abendmahl mit uns hält. Dass wir es erleben, spüren, sehen, schmecken, richtig. Und deshalb spreche ich es euch zu. Ich möchte es proklamieren über euch. Über jedem einzelnen von euch möchte ich das heute, was Jesus auch über Pfingsten gesagt hat, ich möchte es proklamieren. Über jeden, der sich im Saal befindet. In Jesu Namen. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der auf dich kommen wird. Und du wirst mein Zeuge sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und Günzburg und darüber hinaus bis an das Ende der Erde. Und dazu sagt Jesus durch den Propheten, und das soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. In Jesu Namen. Amen.